Weltunordnung. Der internationale Politik-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Eigentlich sollen Medien in einer demokratischen Gesellschaft das politische Geschehen unabhängig und machtkritisch begleiten. Zumindest existiert dieser Gedanke als Idealbild eines gut funktionierenden Mediensystems in den Köpfen vieler Menschen. Seit dem 7. Oktober 2023, also dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Beginn des genozidalen Kriegs in Gaza und inzwischen auch im Libanon und in der Westbank, ist dieses Ideal für viele zerbrochen. Weil es in den großen deutschen Medienhäusern gang und gäbe war, die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza zu legitimieren und Kritik daran sehr lange rar war. Weil die Verlautbarungen der israelischen Regierung oft ohne kritische Einordnung als Fakten übernommen oder zitiert wurden. Und weil palästinensisches Leid nur vereinzelt thematisiert wurde und wenn doch, dann fehlte sehr oft eine klare politische Einordnung der Ursachen dieses Leids. Die deutsche Medienberichterstattung schien im Einklang mit einem durch die Politik definierten Dogma, der Staatsräson. Mein Name ist Pauline Jeckels, ich bin Redakteurin bei der Taz und freie Journalistin und habe für diese Folge mit dem Medienjournalisten Stefan May gesprochen. Stefan hat sich nicht nur die vergangenen Jahre genau wie ich den Kopf darüber zerbrochen, warum der deutsche Gaza-Diskurs so war, wie er war, beziehungsweise noch immer so ist, wie er ist. Er hat sich auch in einer Studie für die Rosa-Luxemburg-Stiftung angeschaut, wie eigentlich die Medienkontrollinstanzen in Deutschland mit der deutschen Nahostberichterstattung umgegangen sind. Also ob die Institutionen, die die Medien kontrollieren sollen, wie der Presse- oder der Rundfunkrat, ihrer Aufgabe eigentlich gerecht geworden sind. Und wir haben auch noch über eine andere, inoffizielle Kontrollinstanz gesprochen, die aufgrund der Mängel in der deutschen Berichterstattung an Relevanz gewonnen hat. Unabhängige linke Medien und einzelne Journalistinnen und KritikerInnen, die zum Thema Israel, Palästina und Libanon versucht haben, auf Fehler in der deutschen Berichterstattung hinzuweisen und Lücken im medialen Diskurs zu füllen. Sowohl diese Medien als auch die unabhängigen JournalistInnen, die diese Arbeit machen, arbeiten oft in sehr prekären Verhältnissen, haben nicht genug Geld, haben kein sicheres Einkommen und so weiter. Wir haben auch darüber gesprochen, was es bräuchte, damit diese Stimmen stärker werden und auf einem sicheren Fundament stehen, als es jetzt der Fall ist. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hey, danke für die Einladung.
Für sehr viele Menschen scheint ja klar zu sein, der deutsche mediale Diskurs über Israel, Palästina und auch den Libanon ist von einer starken pro-israelischen Voreingenommenheit oder Einseitigkeit geprägt. Der Vorwurf lautet meistens, die Berichterstattung ist nicht kritisch genug gegenüber der israelischen Regierung und israelischen AkteurInnen und ordnet die israelischen Kriegsverbrechen, zum Beispiel in Gazastreifen oder im Libanon oder in der besetzten Westbank, nicht zureichend kritisch ein. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch zunehmend pro-israelische Akteure in Deutschland, die beklagen, dass es eine anti-israelische Medienöffentlichkeit in Deutschland gibt. Also sie machen denselben Vorwurf, nur in die andere Richtung, dass nämlich die deutschen Medien zu pro-palästinensisch wären oder geworden wären. Lässt sich denn aus medienwissenschaftlicher Sicht hier ein klarer Bias in die eine oder andere Richtung erfassen?
Die Medienwissenschaft hat leider noch nicht so viel zu bieten. Anscheinend ist die sehr langsam, Sozialwissenschaft, wie ich gemerkt habe. Zum anderen ist es auch da so, dass man sich jetzt das nicht unbedingt karriereförderlich ist, wenn man sich mit dem Thema kritisch beschäftigt. Es gibt eine größere Studie mittlerweile der FU Berlin. Da haben sich Leute die Artikel von 5 großen Tageszeitungen, FAZ, SZ, Bild, Welt, Taz, angeschaut über Todesopfer nach dem 7. Oktober und am 7. Oktober und haben da schon Einseitigkeiten festgestellt. Die haben das Hierarchien des Betrauerns genannt. Es gab ein klares Muster, dass auf unterschiedliche Arten Empathie zugeschrieben wird. Israelische Opfer, über die wird sehr empathisch berichtet. Das sind Menschen, echte Menschen mit Angehörigen, die trauern, die Schmerz erleiden. Und Palästinenser, die werden eher als abstrakte Zahlen dargestellt. die haben auch, gehen viel auch auf, dass auf eine unterschiedliche Art Verantwortung zugeschrieben wird. Denn bei israelischen Todesopfern, da wird immer ganz klar der Aggressor benannt. Also wer hat sie umgebracht? Bei palästinensischen Opfern, da wird das eher so ein bisschen blumig mithilfe von Passivkonstruktionen oder gar mit verharmlosenden Sprachen, mit verharmloser Sprache beschrieben, bei der quasi Narrationen und Begriffe des israelischen Militärs übernommen werden. Ansonsten gibt's da noch nicht so viel. Es gibt allerdings ein paar meiner Meinung nach sehr wertvolle sonstige Analysen. Es gibt ein Buch eines medienjournalistischen Kollegen, Fabian Goldmann, Staatsräson-Funk, Deutsche Medien und der Genozid in Gaza. Bin ich gerade fertig geworden, kann ich sehr empfehlen. Und der hat sich in einer eigenen sehr fleißigen Arbeit auch sehr viele Berichterstattungen angeschaut und hat da auch verschiedene Muster rausgearbeitet. Zum Beispiel, dass in Fernsehberichterstattung einfach sehr viel mehr israelische Quellen zu Wort kommen als palästinensische Quellen und sozusagen hat sich angeschaut, wann von Attacke oder von Gegenschlag die Rede ist und hat quasi dann ganz oft gemerkt, da geht es nicht vor allem um irgendwie objektivierbare Fragen, wie groß war der Angriff oder ging dem etwas voraus, sondern sozusagen israelischen Ereignissen werden die einen Worte zugeordnet, palästinensischen tendenziell die andere. Dann gab es meiner Meinung nach eine sehr wertvolle Erhebung von Reporter ohne Grenzen letztes Jahr. Die hatten Interviews geführt mit JournalistInnen, die in dem Bereich tätig sind. Und die haben alle beschrieben, dass es ein unglaublich toxisches Klima ist, dass es sehr viel Druck gibt von außen und von innen, also Anfeindungen auch. In Muster gab es, dass Leute, die eher Staatsräson israelische Politik kritisieren und die eher palästinensisch empathisch über Palästinenser berichten, dass die sehr viel mit fehlender innerer Pressefreiheit zu tun haben, dass sie quasi von ihren Chefs auf den Deckeln bekommen, dass es teilweise Mobbing in Redaktionen gibt, dass es ganz schräge Sachen gibt, wie dass man bestimmte Begriffe nicht verwenden darf, ne, wie das böse V-Wort, Völkermord, und dass Quellen, die normalerweise als hochseriös gelten, wie Amnesty International, dass die quasi in bestimmten Kontexten, wenn nämlich über israelische Kriegsführung berichtet wird, dass die einfach nicht mehr zählen. Und dann gibt es sozusagen einen gewissen Profund vom Presserat, der relativ eindeutig ist, da können wir gleich noch drüber reden. Wissenschaftlich gibt es leider noch nicht so wahnsinnig viel. Finde ich auch schade.
Es gibt ja in Deutschland jetzt kein Zensurregime. Also die Bundesregierung versucht zwar natürlich mit bestimmten Wegen Einfluss auf die Presseberichterstattung zu nehmen, so wie alle anderen politischen Akteure auch, hat aber jetzt natürlich keine direkte Kontrolle darüber, wie die Presselandschaft zum Thema Israel, Palästina und Libanon Bericht erstattet. Wie können wir trotzdem erklären oder wie erklärst du dir als Medienjournalist, dass viele Redaktionen scheinbar mit einer sehr ähnlichen Ausrichtung berichtet haben, vor allem zu Beginn des Krieges, des Genozides, nämlich eine, in der der kritische Blick auf Israel gefehlt hat oder nur, wenn überhaupt, sehr zaghaft ausgedrückt wurde?
Gute Frage, die stelle ich mir immer wieder, was meine KollegInnen da eigentlich machen. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass alle relativ schnell gemerkt haben, dass es sehr viel mehr Druck von außen und von innen gibt, wenn sie kritisch über die israelische Regierung und empathisch über Palästinenser berichten. Die kriegen einen auf den Deckel von der Chefredaktion. Vielleicht ist auch klar, das gefährdet ihren Job. Als Freie gefährdet es vielleicht ihre zukünftigen Aufträge. Dann gibt es, glaube ich, bei Journalisten wie der sonstigen Gesellschaft auch einfach klassischen Rassismus. Ne? Diese Idee, irgendwie hier geht's gut gegen Böse, Zivilisation gegen Barbarei. Und da muss man vielleicht auch mal ein Auge zudrücken, wenn es um israelische Kriegsführung geht. Dann gibt es eine stark verinnerlichte Einstellung, dass es sozusagen eine Wiedergutmachung für die Verbrechen der Shoah ist, Israel zu unterstützen. Da steckt im Grunde genommen eine nicht reflektierte Gleichsetzung von Judentum und Israel dahinter und sozusagen so eine Idealisierung von Israel als Land, das es in der sozusagen das sich sehr stark geändert hat. Dann haben viele JournalistInnen in Deutschland einfach sehr positive Erfahrungen mit Israel. Ältere Leute, die waren vielleicht als Jugendliche mal in Kibbutz oder Leute waren im Urlaub in Tel Aviv und haben gemerkt, wie frei da Frauen und Schwule im Vergleich mit anderen Ländern in der Region leben können. Sehr wenige waren in Palästina. Ne, da ist auch schwer hinzukommen. Und ich glaube, es gibt eine Art von Patriotismus, der irgendwie sehr stark daran verknüpft ist, dass man Israel als etwas Positives sieht. Ich kenne das selber von Bekannten. Ich habe Leuten, meinem Freund gesagt, also liest dir doch mal bitte den Bericht von Amnesty International durch zur israelischen Kriegsführung. Und er hat mir danach gesagt, wie schwer das ihm gefallen ist, irgendwie sich einzugestehen, dass die israelische Regierung irgendwie Kriegsverbrechen begeht. Und ich glaube, das ist so eine Mischung, dass Leute sich einfach schwer tun, ihr bisheriges Bild von Israel in Frage zu stellen. Und dann ist es auch so, also Fachjournalistinnen beschreiben auch das Problem, dass plötzlich Leute über das Thema schreiben, die einfach von dem Thema nicht viel Ahnung haben. Vorher war das ein Thema, das haben einfach Fachleute darüber geschrieben und plötzlich hat dann die Chefredaktion oder die Ressortleitung oder sozusagen der Politikredakteur Platzhirsch einen Kommentar dazu geschrieben und hatte einfach nicht so richtig Hintergrundwissen zu dem Thema, um das komplexe Thema einzuordnen.
Hatte aber eine Haltung.
Genau. Aber ich verstehe das selber nicht. Also ich habe auch viel mit JournalistInnen gesprochen, weil ich einfach mal rausfinden wollte, wie seht ihr das? Die Mehrheit sehen auch ähnliche Probleme wie ich. Wie das in Redaktionen ist, weiß ich nicht genau. Also wie die das quasi mit ihrem Gewissen und ihrer journalistischen Ethik, die normalerweise sehr stark ausgeprägt, wie die das in Einklang bringen.
Ich habe mich auch in den vergangenen Jahren und auch schon davor sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Wie entsteht dieser Diskurs, der Israel extrem viel durchgehen lässt, unkritisch? Und vor allem seit ich selbst in Redaktionen sitze, ich war ja zuerst bei ND, jetzt bin ich in der Taz. Und da ist mir auch aufgefallen, das muss gar nicht so sehr laufen über eine Chefredaktion, die vorschreibt, was zu sagen wäre oder was zu kommentieren wäre. Zumindest bei ND und bei Taz war das nicht der Fall, ist es nicht der Fall, dass es da eine klar vorgegebene Linie gibt, sondern es sitzen einfach sehr, sehr viele RedakteurInnen, JournalistInnen in diesen Redaktionen und haben halt die Staatsräson oder das Narrativ der Staatsräson, nämlich, dass es unsere deutsche historische Verantwortung ist, Israel zu unterstützen, haben die einfach internalisiert und aus dieser Position heraus schreiben sie, entscheiden sie, welche Fakten sie aufschreiben und welche nicht, welche Quellen sie für glaubwürdig halten und welche Positionen dazu legitim sind und nicht. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch, dass sich das in den vergangenen Jahren ein Stück weit geändert hat. Also dass es einen Shift gab. Siehst du das auch so?
Ich sehe auch einen Shift. Ne? Es gibt jetzt auch es gab irgendwann, ich glaube, auf den Sternen gab es eine sehr laute Schlagzeile darüber, dass das, was in Gaza passiert, grauenhaft ist und dass wir das gerade wegen unserer Verantwortung nicht zulassen dürfen. Also es gab auf jeden Fall einen Shift. Allerdings, meiner Meinung nach, ist es noch lange, wir sind noch lange nicht dabei, dass einfach journalistische Standards eingehalten werden und sozusagen es keine Ungleichbehandlung von Quellen, von Positionen gibt. Und man muss natürlich sagen, also ich meine, du hast bei zwei sehr linken Medien gearbeitet, ne? Und du beschreibst das schon. Also ich glaube sozusagen in anderen Medien, auch in sehr mittigen Medien, ist, glaube ich, dieses unreflektierte Verknüpfen irgendwie von deutschen Patriotismus, irgendwie israelische Regierung, Israel ist irgendwie noch sehr viel stärker ausgeprägt. Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, es gibt sozusagen, also der Reporter ohne Grenzen Bericht, diese Umfrage hat auch ergeben, dass sehr viel über direkte Interventionen berichtet hat. Ich hatte mit der Pressesprecherin von Reporter ohne Grenzen Interview geführt und die meinte, gibt es einfach bei keinem anderen Konflikt bisher, dass eine Botschaft eines anderen Landes in dem Ausmaß bei Redaktion interveniert hat, oder auch die deutsch-israelische Gesellschaft. Und das kann dann manchmal dazu führen, ne? Du bist quasi ein kleiner Hansel, ein kleiner Redakteur, kleine Redakteurin oder bist frei. Dann interveniert jemand bei der Chefredaktion oder so beim Verlag. Dann kriegst du von denen auf den Deckel und das wirkt unglaublich einschüchternd.
Da sind wir gleich schon beim nächsten Thema, was ja auch noch eine Rolle spielt. Die Medien existieren ja nicht einfach im luftleeren Raum. Es versuchen ganz viele verschiedene Akteure Druck auszuüben auf die Medien, auf den deutschen Diskurs, der sich ja unter anderem in den klassischen Medien widerspiegelt, aber auch in den sozialen Medien natürlich. Welche Rolle spielt denn strategische Kommunikation bzw. Propaganda durch die israelische Regierung, aber auch andere pro-israelische Akteure und deutsche politische Akteure?
Also der Konflikt ist ein klassisch asymmetrischer Territorialkonflikt. Das vergessen, glaube ich, viele, die das eher quasi für so einen religiösen Konflikt halten. Beide Seiten versuchen, das öffentliche Bild zu beeinflussen. Nur die eine Seite hat sehr viel mehr Ressourcen. Die eine Seite, Israel, ist quasi ein großer Industriestaat. Und dann ist die israelische Regierung hat das ja auch erkannt, dass sozusagen Nation Branding, wie man in der PR-Sprache sagen würde, das eine große Rolle spielt und stellen da auch viel Geld zur Verfügung. Da hast du ja, glaube ich, auch drüber publiziert. Das nennt sich, glaube ich, Hasbara. Und da ist einfach sehr viel mehr Geld da. Ich habe gestern das mal ausprobiert. Also wenn man auf Google nach dem UN-Flüchtlingshilfswerk für Palästinenser googelt, kommt auf Platz 2 eine Spendenaufruf des Flüchtlingshilfe. Auf Platz 1 kommt quasi eine Anzeige mit der Endung gov.il, wo sozusagen die Legitimität des Flüchtlingshilfswerks in Frage gestellt wird. Also ist einfach sehr viel mehr Geld da. Und in Deutschland gibt es das Phänomen, dass Akteure, die pro-israelische Narrative verbreiten, sehr viel mehr davon gibt als pro-palästinensisch. Es gibt sehr ressourcenstarke Organisationen wie Elnet, die Abgeordnete zu eher einseitigen thematischen Touren nach Israel.
Kurz, Elnet ist der größte israelische Lobbyverband in Deutschland und in Europa.
Ja, es gibt die deutsch-israelische Gesellschaft, die Geld, die Fördermittel vom Staat bekommt, was auch historisch Gründe hat und historisch sinnvoll ist. Die deutsch-palästinensische Gesellschaft hat kaum Ressourcen. Ich glaube, die meisten Journalisten wissen gar nicht, dass es die überhaupt gibt. Die israelische Botschaft ist relativ groß und hat sehr viel Ressourcen als irgendwie das Pendant auf palästinensischer Seite. Das heißt, es gibt auch sehr viel mehr Akteure, die Nachrichten und die Botschaften produzieren können. Dazu kommen dann noch mittlerweile eine ganze Reihe an Antisemitismusbeauftragten, sozusagen auf Landesebene, auf Bundesebene, in verschiedenen Institutionen, ne, die bestimmte Positionen verbreiten können, was ja nicht völlig legitim ist. Es gibt jetzt nicht, aber nicht als Korrektiv Beauftragte für antipalästinensischen Rassismus, die sozusagen von der Gegenseite auf problematische Entwicklungen aufmerksam machen könnten. Also es gibt ein ganz klares Ungleichgewicht an Ressourcen und an Manpower. Eigentlich wäre es Aufgabe von Journalismus, das auch zu reflektieren. Ne? Lobbyismus ist völlig okay. Man muss aber immer gucken, ne, wie ausgewogen wird der Lobbyismus betrieben und kann Lobbyismus betrieben werden. Das haben aber viele Journalisten, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm.
Und das hat ja einen Grund, also sowohl die Einflussnahme über Propaganda, also das Verbreiten von Informationen mit dem Ziel, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, als auch Lobbyismus, also das Herantreten direkt an die Politik, um zu versuchen, Gesetzgebung zu verändern. Das wird von ganz vielen Akteuren immer problematisiert, dass sie das machen. Bei Israel haben wir gesehen, dass JournalistInnen sich nicht richtig trauen, das anzukreiden. Ganz lange hieß es, wenn du von israelischem Lobbyismus, israelischer Propaganda redest, das hört sich nach einem antisemitischen Narrativ an. Und hier fängt das Problem an. Natürlich betreibt der israelische Staat Propaganda und natürlich betreibt der israelische Staat Lobbyismus, so wie jeder andere Staat auf der Welt auch. Es wäre irre zu denken, dass das nicht passiert, weil das ist ein Weg der Machtausübung und das nutzt jeder politische Akteur, wie er es kann. Israel redet ganz offen darüber, wie es Hasbara betreibt und das ist überhaupt kein Geheimnis. Und auch kein Geheimnis ist, dass da immer mehr Geld für ausgegeben werden. Wir sind in hunderten Millionen Höhen pro Jahr allein für das Außenministerium und deren Propagandaabteilung oder deren Hasbara-Abteilung, wie sie offiziell heißt. Das Problem aber, wenn wir jetzt sagen oder wenn wir jetzt als Journalistinnen davon ausgehen, unsere Feinde betreiben Propaganda, aber unsere Freunde, jemand wie Israel, macht das nicht, ist, dass wir das einfach komplett ausblenden, dass da eine Leerstelle ist. Wir reden nicht darüber und auch nicht über die Gefahr, die das natürlich birgt für einen demokratischen Diskurs. Also es gibt zwei Arten davon. Das eine ist die israelische Regierung, die versucht, bestimmte positive Narrative über Israel und sein Handeln zu streuen. Das andere, was wir ja gesehen haben, ist, dass es seitens zum Beispiel des israelischen Botschafters und anderer Akteure wie Elnet, der deutsch-israelischen Gesellschaft, Versuche gibt, Gegenstimmen zu delegitimieren, und zwar seit Jahren. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Journalist oder eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, auch PolitikerInnen, etwas Pro-Palästinensisches sagen oder etwas zu Israel Kritisches sagen, kommt Ron Prosor, der israelische Botschafter, und called sie out, also stellt sie an den Pranger dafür, dass das antisemitisch sei. Und das hat natürlich einen Effekt. Das hat einen Effekt auf JournalistInnen, auf PolitikerInnen und andere Akteure, dass sie dann lernen, okay, wenn ich etwas zu kritisch gegenüber Israel sage, dann werde ich Antisemit genannt, deshalb mache ich es vielleicht besser nicht.
Genau, also das ist das, was Report ohne Grenzen beschrieben hat. Das wirkt durchaus einschüchternd, ne? Dass sozusagen Vertreter das von Interessensgesellschaften und Vertreter eines Staates sozusagen Journalisten kritisieren, kommt halt auch, ne, in anderen, also ne, es kommt, glaube ich, auch der chinesische Botschafter, der russische Botschafter kritisiert vielleicht bei Berichterstattung, es wird nur völlig anders wahrgenommen und völlig anders problematisiert. Also ich glaube, Journalisten, die gehen da einfach sehr unkritisch damit um.
Es gibt ja jetzt diese Idee, wenn die demokratische Medienlandschaft ihrer Verantwortung nicht so ganz gerecht wird, dann gibt es übergeordnete Kontrollinstanzen, die quasi als Korrektiv wirken sollen. Kannst du mal erklären, was für Institutionen gibt es in Deutschland, die die Arbeit von Medienhäusern kontrollieren und wie funktionieren sie?
Also es gibt drei Arten von Institutionen, die sind völlig unterschiedlich organisiert, aber haben die gleiche Aufgabe, nämlich die Einhaltung von journalistischen Standards zu gewährleisten, vor allem indem sie Beschwerden entgegennehmen und dem nachgehen. Es gibt den Presserat, das ist ein Verein, der wird bestückt von zwei Journalisten und zwei Verlegerverbänden. Die haben zwei Ausschüsse für Beschwerden über journalistische Standards. Die Grundlage ist der Pressekodex. Dort kann man sich beschweren beim Presserat, dann entscheiden die, die können eine Rüge aussprechen, das härteste Mittel, die soll dann auch abgedruckt werden. Dann gibt es noch so Missbilligung, Hinweise, ein bisschen schwächer und unbegründet. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es 12 Rundfunkräte, die von Politik, gesellschaftlichen Gruppen, Unternehmen bestückt werden. Und die sind vor allem das oberste Machtgremium von Rundfunkanstalten. Die wählen die Intendanz, Redaktionsposten, aber die sind auch für Beschwerden zuständig. Also man kann sich bei denen beschweren. Das läuft dann immer zweistufig ab. Zuerst entscheidet die Intendanz, die lehnt die Beschwerde meistens ab. Wenn man dann widerspricht, dann landet es im Rundfunkrat. Dort gibt es immer Programmausschüsse, die eigenständig entscheiden oder Entscheidungen vorschlagen, die der Rundfunkrat dann trifft. Und meistens lehnen die dann aber die Beschwerde auch ab. Außerdem haben die noch die Möglichkeit von gezielter Programmbeobachtung, um zum Beispiel bei Problemen hinzuschauen. Für privaten Rundfunk sind Medienanstalten zuständig. Das wiederum sind Behörden mit erheblichen Befugnissen, deren eigentlicher Job ist, Rundfunkfrequenzen zu vergeben und Lizenzen, sodass man senden darf. Und vor allem überprüfen die rundfunkspezifische Regeln wie Werberegeln, aber die nehmen auch Beschwerden entgegen. Der Unterschied ist, das ist kein formalisiertes Verfahren, sondern Beschwerden sind eher unverbindliche Anregungen, die die nachgehen können oder nicht. Und die machen vor allem Rundfunkregulierungen, sind seit einigen Jahren aber auch für rein digitale Medien zuständig, wobei Medien und Journalismus da sehr weit gefasst ist, auch Blogger und Social Media Influencer, die fallen darunter. Wenn die dann einer Beschwerde nachgehen, also von außen, oder die können auch selber quasi ein Prüfverfahren initiieren, dann ist es so, bei regionalen Medien entscheidet das oberste Gremium von Medienanstalten, Der Medienrat, der ist ähnlich wie ein Rundfunkrat gesellschaftlich bestückt. Die wirklich wichtigen Entscheidungen über überregionale Medien, die entscheidet aber eine Art Zentralkomitee, wo die Direktorinnen und Direktoren der Medienanstalten sitzen. Also die drei Instanzen funktionieren völlig anders, haben aber eigentlich den gleichen Job und das gleiche Mandat.
Bevor wir darüber reden, was du darüber herausgefunden hast, inwiefern diese Gremien auch funktionieren, gerade mit Bezug auf die Nahostberichterstattung, wollte ich dich nochmal fragen, was kann ich als Mediennutzende machen, um mir bei diesen Gremien Gehör zu verschaffen? Wie kann ich so eine Beschwerde am besten formulieren, damit sie auch ankommt und irgendwie sinnvoll ist?
Das Wichtigste ist, dass man sich mit den spezifischen Regeln und Logiken beschäftigt. Diese Beschwerden, das sind keine klassisch juristischen Verfahren, aber die Logik ist eigentlich die gleiche. Also die haben bestimmte, der Presserat hat den Pressekodex, die Rundfunkräte und die Medienanstalten, die gehen auf den Medienstaatsvertrag zurück. Das heißt, da werden quasi bestimmte Sachen genannt, die eingehalten werden muss, und dann muss man einfach verstehen, wie muss man argumentieren, also sagen, auf welche Verstöße gegen Regeln und Verstöße gegen Güter muss man verweisen. Man muss immer wissen, solche Beschwerden, also beim Presserat und Rundfunkrät, die müssen sich immer gegen konkrete Beiträge richten, also nicht eher so allgemein oder auch nicht, man kann sich auch nicht über fehlende Berichterstattung beschweren. Und dann muss man, also bei den Rundfunkräten ist es ein bisschen komplizierter, da muss man nämlich erstmal gucken, wo sie überhaupt hin sollen. Das ist vor allem bei der ARD nicht so einfach, weil die keinen eigenen Rundfunkrat haben, sondern weil die Beschwerden zum Beispiel über Tagesschaubeiträge bei unterschiedlichen Rundfunkanstalten landen müssen, die den jeweiligen Beitrag produziert haben. Da könnte man auch in das Begleitdokument meiner Studie schauen. Da habe ich nämlich diese Infos quasi alle zusammengetragen. Also ne, man muss die Logik verstehen und bedienen, und man muss teilweise hartnäckig sein. Bei Rundfunkräten ist es so, ne, zuerst entscheidet die Intendanz. Es landet nur beim Rundfunkrat, wenn man dem widerspricht, was viele nicht machen. Beim Presserat gibt es auch so einen Widerspruchsmechanismus teilweise. Es gibt nämlich nur Vorprüfungen, und da können Beschwerden als quasi nicht relevant oder offensichtlich unbegründet abgelehnt werden. Und offensichtlich unbegründet kann auch bedeuten, dass schon mal über einen ähnlichen Fall entschieden wurde. Und wenn man dann aber wieder spricht, kann man erzwingen, dass sich der eigentliche Beschwerdeausschuss mit der Frage, also mit dem Thema selber beschäftigt. Also ne, quasi Logik verstehen und hartnäckig sein.
Das heißt, es gibt schon eine relativ hohe Hürde, da überhaupt durchzukommen.
Das ist tatsächlich so. Ich finde, der Presserat, der macht es relativ einfach. Das ist auch gut erklärt. Bei den Rundfunkräten ist es leider wirklich komplizierter. Also ich habe selber teilweise eine Weile gebraucht, um die Verfahren ganz genau zu verstehen. Und ich habe mich dann mal mit Leuten unterhalten, die selber mal Beschwerden einreichen wollten, und habe dann erst gemerkt, wie unfassbar unverständlich das teilweise ist, zum Beispiel, wenn man über einen ARD-Beitrag sich beschweren will.
Kommen wir mal zu deiner Studie und den Ergebnissen. Wie sind Presserat, Rundfunkrat und die Medienanstalten mit dem Thema Nahost umgegangen? Wurden sie ihrer Aufgabe da aus deiner Sicht gerecht?
Unterschiedlich. Ich finde, der Presserat, der macht teilweise gute Arbeit. Der Presserat hat 12 Rügen ausgesprochen, die dann veröffentlicht werden. Die müssen nicht veröffentlicht werden, die können es nicht erzwingen, die sollen aber veröffentlicht werden. Und da ging es teilweise um ganz klare Standardverletzungen, da ging es um falsche Tatsachen, Behauptungen, oder da ging es quasi darum, dass Leuten etwas zugeschrieben wurde, was gar nicht zutraf. Das Interessante ist, ich habe auch versucht zu schauen, inwiefern Beschwerden, ich habe das genannt, mutmaßlich eher pro-palästinensisch motiviert oder mutmaßlich eher pro-israelisch motiviert sind. Ne, und das ist immer so ein bisschen vage, aber ich wollte halt schauen, ob es Tendenzen gibt, Und da war es so, 12 der 12 Rügen waren waren die Beschwerden mutmaßlich eher pro-palästinensisch motiviert. Also wenn man den Presserat, wenn man der Meinung ist, der macht eine gute Arbeit, dann gibt es eigentlich einen sehr klaren Befund, dass die krassesten Standardverletzungen, die sind eher zu Ungunsten von palästinensischen Positionen. Also 12 der 12 waren eher pro-palästinensisch motiviert. 10 von 12 Rügen betrafen einen großen Verlag, den Springer Verlag. 8 von 12 Rügen betrafen die Bild-Zeitung. Also ne, ich finde, zum einen macht der tatsächlich, finde ich, macht der solide Arbeit und scheut sich auch nicht davor, sozusagen zu kritisieren und mal draufzuhauen. Auf der anderen Seite versagt er so ein kleines bisschen darin, mit einem Problem umzugehen, nämlich dass fast jegliche Form von Palästina-Solidarität, von Staatsräson-Kritik, dass die sehr schnell diffamiert wird, vor allem durch eine große Boulevardzeitung. Und da hat der Presserat eine mehr oder weniger klare Spruchpraxis. Fast immer kommt er zum Schluss, das ist Meinungsfreiheit. Ne, da gab es Beschwerden darüber, dass die Kufia als Terrortuch bezeichnet wurde, das UN-Flüchtlingshilfswerk für Palästinenser als Terrorbehörde, und dann fragen die immer die betreffende Redaktion und die haben denen dann quasi geantwortet und dann hat der Presserat immer gesagt, ja, es gibt Anknüpfungstatsachen dafür, deswegen ist das eine legitime Meinungsäußerung. Und das halte ich tatsächlich für problematisch. Also mein Eindruck ist, dass sowas wie antipalästinensischer Rassismus für den Presserat einfach ein ziemlich blinder Fleck ist. Meinungsfreiheit sehr hoch zu halten, klingt erstmal gut, aber wir alle wissen, dass Meinungsfreiheit kann auch manchmal dazu führen, dass Meinungsfreiheit anderer eingeschränkt wird oder dass Menschen aus dem Diskurs rausgedrängt werden. So viel zum Presserat.
Wie sind Rundfunkrat und die Medienanstalten mit dem Thema Nahost umgegangen? Wurden sie ihrer Aufgabe gerecht?
Bei den Rundfunkräten, das sah es sehr, sehr dünn aus. Es gab keine einzige Beanstandung zu einer Ostberichterstattung von Rundfunkräten. Es gab allerdings 5 Beanstandungen auf der ersten Stufe von den jeweiligen Intendanzen. Über eine davon kann ich nichts sagen, worum es ging von der Deutschen Welle. Die Deutsche Welle hat mir nur gesagt, dass es eine Beanstandung zu dem Thema gab. Also teilweise sind die sehr intransparent, die Rundfunkräte und Intendanzen. 3 davon waren eher pro-israelisch motiviert. Da ging es zum Beispiel darum, dass der Begriff Geisel und Gefangene verwechselt wurde. Es gab eine Beanstandung zu einem Beitrag auf einem Kindermedium 9,5 von WDR, wo irgendwie bemängelt wurde, dass Palästina irgendwie so falsch dargestellt wurde als Staat. Und es gab eine eher pro-palästinensisch motivierte Beschwerde, wo es tatsächlich um eine Falschbehauptung ging. Da gab es eine Veranstaltung der Uniklinik Jena und dann war ein Antisemitismusbeauftragter vor Ort und dann hatte der MDR-Autor geschrieben, der Antisemitismusbeauftragte wäre ausgebuht worden und ich glaube, es wäre die Hamas gefeiert worden. Und da kam der MDR zum Schluss, das war eine falsche Tatsachenbehauptung. Ich finde, da gibt es insofern auch interessante Muster, weil bei den pro-israelischen motivierten Beschwerden, da würde ich sagen, da bin ich mir noch nicht mal sicher, ob der Rundfunkrat da überhaupt eine Rüge oder eine Missbilligung ausgesprochen hätte. Also bei diesen Beschwerden über so einen Beitrag zum Nahostkonflikt auf einem WDR-Kindermedium und bei der pro-palästinensisch motivierten Beschwerde, da ging es aber also um einen klaren Verstoß, nämlich um eine falsche Tatsachenbehauptung. Und insgesamt finde ich aber, dass es sehr, sehr dünn aussieht. Es gab nach dem Beobachtungszeitraum Anfang 2026 gab es im NDR-Rundfunkrat wurde eine Beschwerde über die Tagesschau verhandelt, eine eher pro-palästinensisch motivierte Beschwerde. Da wurde auch, also wie man aus dem Bericht darüber sich denken kann, da wurde auch ein Verweis auf den Republika-Vortrag von Nadia Sabura, vor allem über öffentlich-rechtliche Einseitigkeit, wurde mitgeschickt und da haben die einfach kein Problem gesehen. Da wurde keine Beanstandung ausgesprochen, was ich tatsächlich, also das fand ich fast so ein bisschen beschämend. Es gab auch keine zielgerichtete Programmbeobachtung zu Nahost. Also diese Programmausschüsse von Rundfunkräten, die haben auch das Mandat, dass die sich zielgerichtet Sachen angucken. Die haben sich Tatort angeschaut, die haben sich die Wirtschaftsberichterstattung angeschaut. Und es wurde auch vereinzelt, wurde auch mal über Nahostberichterstattung gesprochen. Es wurden mal Korrespondenten eingeladen. Aber sozusagen, man hätte sich eigentlich denken können, bei der öffentlichen Kritik schauen sich die Programmausschüsse auch mal gezielt großflächig Nahostberichterstattung an. Das gab's nicht. Also da entstand für mich nicht der Eindruck, dass da tatsächlich ein Problem gesehen wird. Und dann gibt's noch die Medienanstalten. Da habe ich, was privaten Rundfunk anging, habe ich gar nichts gefunden. Also keine Beschwerde, die verhandelt wurde zu einer Ostberichterstattung. Das könnte aber auch daran liegen, dass das einfach niemand weiß. Ich hatte bei der Medienanstalt Niedersachsen gefragt, die ist für RTL zuständig und habe die gefragt, naja, wie erklären Sie sich das denn, dass bei der großen Kritik an der Ostberichterstattung, dass es überhaupt keine Beschwerde dazu entschieden wurde zu RTL, und die meinte, die haben einfach keine einzige Beschwerde dazu bekommen. Und das glaube ich denen auch. Ich habe auch mit Kollegen, ich habe sogar mit jenen Journalisten geredet, niemand von denen wusste, dass man sich auch beschweren können. Bei digitalen Medien gab es hingegen schon was. Da gab es eine Maßnahme gegen einen palästinasolidarischen Influencer, einen sehr, sehr großen, ich weiß nicht genau wer, der auf Instagram, TikTok aktiv ist, und eine Löschanweisung oder Löschbitte an Facebook wegen Posts eines palästinensischen Mediums. Also da gab es auch eine gewisse Einseitigkeit, sozusagen im digitalen Raum, auf Social Media gibt es auch durchaus Standardverletzungen auf beiden Seiten, aber sozusagen die Medienanstalten sind nur gegen ein palästinensisches Medium und gegen einen palästinasolidarischen Influencer vorgegangen.
Hast du denn das Gefühl, diese Beschwerden haben einen Effekt in den Medienhäusern? Also es muss ja nicht nur von den Beschwerden ausgehen, es können ja auch einfach die extrem große Kritik, die zum Beispiel in den sozialen Medien zu sehen ist, aber eben auch über diese Beschwerden, könnten ja auch den Effekt haben, dass es eine Aufarbeitung gibt der Nahostberichterstattung in diesen Häusern. Nimmst du das so wahr, als würde das passieren?
Es gibt durchaus einen Effekt quasi nach innen, auf jeden Fall beim Presserat, sozusagen. Es gab eine Rüge gegen die Zeit wegen eines Kommentars, in dem sozusagen das Töten von Palästinensern so als Witz behandelt wurde. Und das hat vermutlich bei der Zeit schon für große Diskussionen gesorgt, weil sich die Zeit, glaube ich, noch ansonsten sozusagen als das Qualitätsmedium schlechthin sieht. Und wenn man Post vom Presserat bekommt, das ist auf jeden Fall mit Aufwand verbunden. Man muss quasi antworten, es gibt interne Diskussionen, und für das Standing innerhalb der Redaktion ist es vielleicht auch nicht so gut, wenn dann das Medium gerügt wird. Ich glaube, beim Springer Verlag, der die meisten Rügen kassiert, ist es anders. Also mein Eindruck ist, die gehen relativ entspannt mit Rügen des Presserats um. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also haben mir quasi Insider gesagt, dass das durchaus intern auch etwas bewirkt. Es ist quasi auch Aufwand. Die Programmausschüsse und die Rundfunkräte können dann quasi auch RedakteurInnen vorladen, in Anführungsstrichen. Die müssen dann da antanzen, müssen sich quasi fast ein bisschen so eine Verhörsituation dem stellen, müssen das rechtfertigen. Und es ist auch manchmal so, dass die Rundfunkräte zwar eine Beschwerde ablehnen, aber dass sie trotzdem dann noch Hinweise aussprechen. Wobei es da auch eine Tendenz gibt, meiner Wahrnehmung nach, bei eher pro-israelisch motivierten Beschwerden, da war es oft so, selbst der Rundfunkrat hat gesagt, also eigentlich sehen wir da keinen Regelverstoß, aber es gab dann immer noch den Hinweis, ja, also bei diesem Thema muss man ja ganz besonders sensibel sein. Bei eher pro-palästinensisch motivierten Beschwerden ist mir das weniger aufgefallen. Also intern bewirkt es auf jeden Fall was.
Das heißt, du würdest schon sagen, es lohnt sich trotzdem, dass es jetzt keine Riesenveränderung gab in den letzten paar Jahren, lohnt es sich trotzdem, diese Beschwerden bei Presserat, Rundfunkanstalten und Medienanstalten einzureichen?
Bei Medienanstalten auf jeden Fall. Ich glaube, die bekommen einfach zu wenig Beschwerden. Das ist, glaube ich, für einige wäre das Neuland.
Dementsprechend wäre der Effekt der Beschwerden wahrscheinlich auch erstmal höher.
Genau, und ich glaube auch, die nehmen das durchaus ernst. Beim Presserat macht es auf jeden Fall Sinn. Ne? Also wenn man einfach so klare Standardverletzungen, ne? Falsche Tatsachen, Behauptungen, Verletzungen journalistischer Sorgfalt, ist es vermutlich leider so, also wenn man sozusagen eher so Diffamierung, also dass man der Meinung ist, da wurde jemand zu Unrecht als Israel-Hasser, Israel-Feind, Antisemit, Israel-Gegner bezeichnet, da ist es sehr wahrscheinlich, dass der Presserat das ablehnen wird und dass es vielleicht schon sozusagen in der Eingangsprüfung abgelehnt wird. Und bei Rundfunkräten würde ich auch empfehlen, eine Programmbeschwerde einzureichen, wobei das kann, glaube ich, auch frustrierend sein. Ne? Es ist relativ aufwendig, man muss dann nochmal widersprechen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es abgelehnt wird. Und ich bin aber der Meinung, ne, also wenn es Möglichkeiten und wenn es Rechte gibt und sozusagen, dass man als Publikum die Möglichkeit hat dieses Machtungleichgewicht zwischen Medienpublikum auszugleichen durch Beschwerden, ich finde, das sollte man auch nutzen.
Es gibt ja noch eine andere Instanz, die eigentlich Medien kontrollieren sollte, so eine Art Korrektiv sein sollte, also der Medienjournalismus. Wie hast du dessen Rolle so in den vergangenen Jahren wahrgenommen? Ist der diesem Anspruch gerecht geworden, hier als Korrektiv zu wirken? Jetzt bist du natürlich selbst auch Medienjournalist. Trotzdem frage ich dich, was dein Blick darauf ist.
Also ich sehe da auch erhebliche Defizite, wie man sich vielleicht denken kann. Ich kann da jetzt nur bedingt einsteigen, weil für einige Medien arbeite ich, für andere nicht. Ne? Aber insgesamt sehe ich da ein Versagen. Und ich kann dir mal kurz sagen, wie ich dazu gekommen bin. Also ich bin von Haus aus bin ich eigentlich Digitaljournalist. Und ich habe immer wieder auch Medienjournalismus gemacht und ich hatte aber vor 2 Jahren hatte ich einfach das Gefühl, dass die Nahostberichterstattung dermaßen einseitig ist und entmenschlichend und problematisch, dass ich mich schuldig machen würde, wenn ich meine Stimme als Journalist nicht nutze. Und ich habe mir gesagt, ich kann mich nicht darauf ausruhen, dass ich Digitaljournalist bin, mit dem Thema nichts zu tun habe und habe deswegen sozusagen darauf umgeswitcht, dass ich eine Weile lang im Grunde genommen versucht habe, nur Medienjournalismus zu machen. Und wenn das mein Hauptjob wäre, würde ich, glaube ich, sagen, all eyes on Nahostberichterstattung. Und das finde ich, also es gibt auch kritische Beiträge, die sind aber eher vereinzelt. Und ich finde, das wäre eigentlich der Job von Medienjournalismus gewesen, von Anfang an nicht nur darüber zu berichten, dass irgendwie Journalisten ermordet werden und dass irgendwie die Arbeitsbedingungen hart sind, sondern vielleicht auch mal zu fragen, was machen wir eigentlich? Machen wir uns hier vielleicht auch schuldig als Branche?
Und du würdest du sagen, hier greifen einfach genau dieselben Mechanismen wie im normalen, also wie in der normalen Berichterstattung auch?
Also teilweise, ne, also auch Medienjournalisten sind Spiegel der Gesellschaft, auch da gibt es eventuell Rassismus, auch da gibt es eventuell irgendwie so ein unreflektiertes, positives Bild an idealisiertes Bild an einem Israel, was irgendwie mit dem deutschen Patriotismus verknüpft ist. Es gibt sicher auch Angst vor Druck von außen und Angst, sich sozusagen seinen eigenen Job zu gefährden. Es gibt aber auch ein paar Spezifika. Also meine Wahrnehmung, es gibt quasi bei Medienjournalismus gibt eigentlich so 3 Ansätze. Es gibt einmal den Ansatz, dass man versucht, irgendwie Medienthema für das Publikum so interessant aufzubereiten. Das sind quasi machen eher so Medienseiten von Zeitungen, da wird über einen Tatort berichtet. Da ist im Grunde genommen nicht so viel Platz für jetzt so kritischen Watch-Journalismus. Dann gibt es etwas, was würde ich eher so Branchenjournalismus nennen. Da wird gespiegelt, was in der Branche passiert. Ne? Wie steht die Branche zu KI-Zusammenfassung von Google? Wie geht sie mit Angriffen auf Journalismus um? Das ist quasi auch kein, ne? Da berichtet man auch jetzt nicht so kritisch. Und dann gibt es, ich würde sagen, Medienjournalismus im engeren Sinne, quasi als Medienwatch. Und das hat meiner Meinung nach im deutschen Medienjournalismus nicht zur Priorität, dass man quasi Kolleginnen und Kollegen ans Bein pinkelt. Eventuell auch, weil es, glaube ich, noch nie so krass war, dass es so starke Fehlentwicklungen in der Branche gab. Ja, aber also ich verstehe das auch nicht, weil wenn ich quasi hauptamtlich Medienjournalist wäre und das meine Hauptidentität wäre, würde ich wirklich sagen, also das muss jetzt, diese Thematisierung der Probleme muss einfach, das muss der ganz klare Fokus sein.
Was bedeutet denn dieses zumindest teilweise Versagen von Medienaufsicht in Hinblick auf so zukünftige gesellschaftliche Konflikte, wenn zum Beispiel die Regierungspolitik in Deutschland weiter nach rechts beziehungsweise noch weiter ins Autoritäre sich bewegt?
Das ist ein Riesenproblem, ne? Also ich habe ein paar Mal habe ich so Rundfunkratssitzungen live verfolgt oder im Livestream, und da gibt es manchmal fast so komische Elemente. Dann der Rundfunkratsvorsitzende oder die Rundfunkratsvorsitzende, die sagt alle 3 Minuten: Sehr verehrte Damen und Herren, auch bei dieser Programmbeschwerde konnte kein Verstoß gegen den Rundfunkstaatsvertrag festgestellt werden. Ne? Und wenn es jetzt wirklich härter wird, wenn die Politik weiter nach rechts rückt, wenn rechten, autoritären, antidemokratisch orientierten Leuten den Marsch durch Institutionen gelingt, auch in Medien rein, wenn Medien vielleicht von sich aus nach rechts und autoritär umschwenken, um beim Publikum besser anzukommen. Und dann ist es weiterhin so, dass die Rundfunkräte in, sagen wir mal, 98 von 100 Fällen sagen, wir können keinen Verstoß gegen den Rundfunkstaatsvertrag feststellen, dann haben wir echt ein Problem. Ne? Sozusagen, Medien haben Macht und es braucht eine funktionierende, sorgfältige, staatsferne Medienaufsicht. Und wenn die versagt, also wenn die nicht funktioniert und die nicht ernst genommen wird, dann ist es auch ein Problem bei zukünftigen Krisen.
Ist ja auch eine Konsequenz daraus, also wir sehen jetzt zum Beispiel beim Thema Nahost, aber auch in anderen Bereichen, dass das Vertrauen sinkt in die etablierten Medien. Das führt ja auch dazu, dass bestimmte, also dass rechte Kräfte unter anderem gestärkt werden.
Ja, genau. Also ich meine, der Vertrauensverlust, der ist vor allem ein Problem auch für Journalismus. Ich glaube, viele Journalistinnen haben das gar nicht vor Augen. Ne? Der Journalismus hat zu kämpfen mit Bedeutungsverlust gegenüber rein digitalen Medien. Jetzt nochmal ein bisschen mehr, weil auch gegenüber KI. Es gibt Unzufriedenheit gegenüber Journalismus, gab es schon in der Vergangenheit teilweise zu Recht. Und diese Unzufriedenheit wurde aber sehr talentiert von Rechten aufgegriffen und instrumentalisiert. Und Journalismus kann sich eigentlich nicht erlauben, also unnötigerweise neue Bevölkerungsgruppen zu verprellen, vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Lange Zeit war es so, dass harte Medienkritik, die kam eher von rechts. Ne? Das sind Leute, die Lügenpresse schreien oder sich über die Zwangsgebühren aufregen. Jetzt gibt es plötzlich Leute, die eher links sind, die sich als woke sehen, die haben plötzlich Bauchschmerzen damit, GEZ-Gebühren zu zahlen, weil sie sagen, okay, hey, da wird einfach rassistische, entmenschlichende Berichterstattung gemacht. Ja.
Ja, in meinem Umfeld, also in meinem familiären Umfeld, Leute, die ihr ganzes Leben lang eigentlich jeden Abend Tagesschau geschaut haben, die mir dann irgendwann sagten, ich kann das nicht mehr schauen, weil das für mich so einseitig rüberkommt und so entmenschlichend, eben gerade mit Bezug auf die Nahostberichterstattung des ersten Jahres oder der ersten 2 Jahre, dass sie sich abgewendet haben und in meinem Fall, in diesem Fall dann zu linken Medien hingewendet haben und nicht zu rechten.
Ich hatte eigentlich in der Vergangenheit ein paar Mal gedacht, als es solche Krisen gab, dass Journalisten mehr und mehr sagen, okay, wir können uns das nicht erlauben, dass wir einfach, weil wir irgendwie Fehler begehen, weil wir einseitig sind, ungerecht sind, dass wir irgendwie unnötig uns quasi bei neuen Bevölkerungsgruppen irgendwie das verscherzen. Und also mein Eindruck ist, irgendwie der Journalismus hat da relativ wenig gelernt. Und das wird auch auf uns zurückfallen.
Du hast es ja gerade schon gesagt, vorher war das so ein bisschen so ein rechtes Ding, dass man die Medien kritisiert, irgendwie als Staatsmedien bezeichnet und so weiter und so fort. Gerade nach dem 7. Oktober habe ich das auch so wahrgenommen, dass das mehr ein linkes Thema wurde wegen der Einseitigkeit der Nahostberichterstattung. Und das hatte den Effekt, dass sich so zum einen so ein paar kleine Medien gegründet haben, neue, die so links, linke Alternativen zu den etablierteren sind, und gleichzeitig also so Einzelpersonen, unter anderem auch ich, die sich kritischer geäußert haben. Da gibt es noch einige andere, die eben sehr viel Reichweite aufgebaut haben auf Social Media mit ihrem Journalismus und ihrem kritischen Blick. Das ist so die Entwicklung, die ich wahrgenommen habe.
Genau, also es gibt eine starke Abwendung in bestimmten Bevölkerungsgruppen, also Palästinenser, Bevölkerungsgruppen, die quasi eine eigene schmerzhafte Erfahrung mit Rassismus machen, also denen das irgendwie sehr, ne, für die das sehr viel weniger ignorieren können. Junge Leute, es gibt eine starke Abwendung, also ne, vor allem Leute, die Englisch sprechen oder andere Sprachen sprechen, zu anderen Sprachregionen, da hört man teilweise, ne, wenn man den gleichen Artikel in englischsprachigen oder arabischen Medien oder französischen Medien mit deutschen vergleicht, hat man das Gefühl, da wird über was völlig anderes berichtet. Wie kann das sein? Und es gibt eine sehr starke Zuwendung, vor allem bei jungen Menschen zu Social-Media-Öffentlichkeiten, zu digitalen Öffentlichkeiten.
Auf der einen Seite sehe ich das schon als eine positive Entwicklung. Auf der anderen Seite frage ich mich, können die wirklich dieses notwendige Korrektiv der etablierten Medienhäuser sein? Und was für Probleme gibt es bei diesem Ansatz, der teilweise auch, ja, sieht man da so eine Vereinzelung von Journalismus. Also es geht sehr oft um einzelne CreatorInnen, die JournalistInnen sind, die diese Art von Kritik betreiben. Auch im Medienjournalismus beziehungsweise in der Medienkritik, wie Nadia Sabura zum Beispiel, die ja als Einzelperson dann diese wichtige Arbeit macht.
Also ich finde auf jeden Fall, also man kann gar nicht überschätzen, wie großartig das ist, dass über die digitalen Medien jeder einfach so ein Medium betreiben kann, ne? Text, Video, Audio, lange Zeit war Medium zu betreiben nur Leuten mit sehr viel Geld vorbehalten, ne? Und in digitalen Medien findet sich einfach sehr viel von dem, was man früher klassischerweise linke Gegenöffentlichkeit genannt hätte. Und das finde ich auch super, ne? Sozusagen auch Leute, die jetzt vielleicht nicht so gut Englisch können, die finden dann auf Instagram, auf TikTok, also bei allen Problemen, die diese Social-Media-Plattformen mit ihren Machtballungen haben, finden die dann quasi so korrigierende Berichterstattung und Hinweise auf zum Beispiel Nachrichten, die die jetzt vielleicht nicht in der Tagesschau finden. Das Problem daran ist, dass natürlich die Frage ist, wenn man jetzt seinen Instagram-Kanal aufmacht oder sein Online-Medium, gibt es ja auch einige, ne, Ethos Media, The Diasporist oder YouTube, inwiefern man da wirklich Leute erreicht. Und ob man dann vielleicht nur die Leute erreicht, die sich eh schon kritisch informieren. Das ist so ein bisschen das Problem, ne?
Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist auch die Prekarität dessen in vielen Fällen. Also wenn du keine institutionelle ich habe ja diese Mischform und ich glaube, die ist ehrlich gesagt auch eine ganz gute. Ich bin angestellt bei der Taz und gleichzeitig mache ich aber nebenbei sowohl Instagram, Journalismus oder Kommentierung als auch wie noch andere Arten von freiem Journalismus. Das heißt, ich habe eine gewisse Sicherheit, aus der heraus ich agieren kann und gleichzeitig habe ich aber ziemlich viel Freiheiten. Ich glaube, das ist bei freien JournalistInnen eben nochmal ein bisschen anders und da ergeben sich andere Mechanismen draus, nämlich, dass ich abhängig bin davon, dass die Leute, die mich vielleicht finanziell unterstützen, dass die das gut finden, was ich mache. Da ergibt sich ja so ein gewisser Druck draus. Also da ist aus meiner Sicht die Gefahr da, dass ich denen nachrede. Und auf der anderen Seite ist einfach, dass ich prekär bin. Also dass das nicht die diese Institutionen ersetzen kann, die wir haben. Auch natürlich einfach von der Größe, von der Reichweite, von der Sicherheit des, wie lange kann man das alleine machen versus wie lange können das solche etablierten Medieninstitutionen machen.
Genau, das ist halt größtenteils ehrenamtlich. Ich glaube, wie in den 70er, 80er Jahren der Bundesrepublik die klassische digitale Gegenöffentlichkeit. Und ich glaube, also eine Sache, die auch ein bisschen schade ist, dass es halt weniger Professionalisierung gibt. Ne? Also wenn sozusagen, also ne, diese Gegenöffentlichkeiten werden sehr stark auch von Nicht-JournalistInnen hergestellt, ne? Und denen kann man das nicht vorwerfen, dass sie quasi keine professionellen Standards haben, aber sozusagen die ganzen Skills bei aller Kritik quasi am klassischen bürgerlichen Journalismus, die sind ja eigentlich auch schon wichtig, ne? Dass man sich mal damit beschäftigt hat, wie man sozusagen, weiß ich, Meinungen und Tatsachen voneinander trennt, wie man mit Quellen umgeht und dass man auch, wenn man eine bestimmte Position vertritt, wenn man etwas quasi für richtig hält, dass man trotzdem fair die Gegenseite darstellt und das fehlt dann natürlich zwangsläufig bei Gegenöffentlichkeit, die nicht von Journalisten kommt. Ja. Aber ich glaube, es geht gerade nicht anders. Das ist schon ein wichtiges Korrektiv.
Hast du denn eine Vision davon, wie unabhängiger, machtkritischer Journalismus in Deutschland nochmal mehr an Gewicht bekommen kann und auch vor allem langfristig stabil, also ohne dass jetzt zum Beispiel die Last dieser Aufgabe auf so einzelnen Schultern liegt?
Also ich sehe meine Aufgabe eigentlich gerade, also vor allem meine bürgerlichen KollegInnen zu erreichen, ne? Und führe ganz viele Gespräche mit denen. Man könnte sagen, ich quatsche ganz oft Leute voll und frage die, wie siehst du das eigentlich? Aber sozusagen, wenn man jetzt, sagen wir, diese Gegenöffentlichkeit sich anschaut, da würde ich sagen, also zum einen könnte man das Publikum adressieren. Ich würde sagen, also wenn Leute in Medium eine Journalistin, Journalist gut finden und sie können sich das leisten, sollten sie sich vielleicht überlegen, das wirtschaftlich zu unterstützen, ne? Professionellere Medien kann man Abo abschließen bei so Halbprofessionellen oder Einzelpersonen, die nehmen quasi oft Spenden, in Anführungsstrichen, also Spenden ohne Spendenquittung, entgegen. Und man könnte sich ja zum Beispiel fragen, ne, gebe ich vielleicht Geld für Sachen aus, die nicht unbedingt sein müssen? Ich kaufe mir zum Beispiel manchmal sinnloserweise ein Kaffee to go. Und ich glaube, also viele Menschen, wir leben ja in einem relativ wohlhabenden Land, könnten sich das, glaube ich, durchaus erlauben, auch ein kleines bisschen Geld für Medienarbeit auszugeben. Und dadurch kann man auf jeden Fall dazu helfen, dass dieser unabhängige Journalismus einfach größer und noch professioneller wird. Und ich glaube sozusagen, diese Medienakteure, ich sehe so ein kleines bisschen noch Potenzial in mehr Vernetzung. Also ich habe meine Uni-Abschlussarbeit über Blogs geschrieben. Das war sozusagen die große, hoffnungsvolle digitale Gegenöffentlichkeit vor den Social-Media-Plattformen. Und da gab es so ein ganz starkes Selbstverständnis, dass man sich vernetzen muss, ne? Weil man wusste sozusagen, die erwachsenen Medien, in Anführungsstrichen, die gucken hochnösig auf die Blogs herunter und die werden es nie in die DPA schaffen, nie in den Spiegel schaffen. Und deswegen muss man sich selber Öffentlichkeit quasi schaffen und sich gegenseitig verschaffen. Es gab Blog-Rolls, das heißt, das hat man auf dem eigenen Blog geschaut, guck mal das, das und das. Ne, lese ich gerne, vielleicht finde ich es auch interessant. Es gab diese Kultur von Link-Tipps, dass man andere verlinkt-tippt. Und ich glaube, das könnte auch diesen digitalen Gegenöffentlichkeiten helfen, wenn die ein kleines bisschen mehr schauen, dass sie sich einfach gegenseitig ihre Reichweite ein kleines bisschen vergrößern, weil sie eventuell es nie in die DPA schaffen werden.
Ich bin 98 geboren, mit deinen Erzählungen aus den Blogzeiten kann ich nicht mehr so viel anfangen. Ich kann es mir nur ungefähr vorstellen. Aber die Idee mit der Vernetzung finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, es gibt Vernetzung. Ich glaube, man kennt sich untereinander. Die Frage ist, was macht man damit, sich zu kennen? Ich glaube, dass es sinnvoll ist, zum einen Support, also wirklich Support-Netzwerke zu schaffen untereinander, dass man irgendwie weiß, die Leute kann man im Zweifel anhauen, wenn man Probleme hat, wenn man einem Shitstorm ausgesetzt ist und so weiter. Aber ich glaube, es könnte auch noch weitergehen, nämlich, dass sich diese Medien ein bisschen institutionalisierter zusammen, also die Einzelpersonen und vielleicht auch kleinere Medien, die dort aufgepoppt sind, so ein bisschen institutionalisierter zusammenschließen. Ich glaube, auch das muss man in Erwägung ziehen, um langfristige Strukturen zu schaffen, die auch Leute eine gewisse Sicherheit geben.
Nee, ich glaube, das könnte helfen, wenn man das so ein bisschen zum Teil der Kultur machen. Zum Beispiel in der Form, dass jetzt linke Medien, die vielleicht ein bisschen mehr Reichweite haben, dass sie zum Beispiel einmal pro Woche oder so quasi Link-Tipps machen. Ne? Sagen, okay, hier, da sind ganz interessante Sachen passiert. Also auf Social Media, auf Diasporist, auf Ethos Media. Also gibt es manchmal auch wirklich journalistisch sehr, sehr gute Sachen, die aber völlig untergehen. Und das könnte man sozusagen, das könnten Medien, die linke Medien, die ein bisschen größer sind, könnten dem sozusagen Reichweite verschaffen und bei der Vernetzung helfen.
Und es gibt auch ein Projekt von der linken Medienakademie, die, glaube ich, nicht mehr ganz so existiert wie früher, aber noch existiert, wo auch die Kolleginnen von Jugendinfo dabei sind, die eben genau an dieser Vernetzung linker Medien arbeiten und da auch dran arbeiten, dass es eben ein bisschen enger vernetzt wird, als nur man kennt sich. Und das finde ich eine ganz interessante Entwicklung. Und du bist ja auch dem Netzwerk für kritischen Journalismus beigetreten. Auch das ist ein Verein, seid ihr einfach eine Gruppe, ich kenne nicht die Rechtsform.
wir haben uns halt irgendwann gefunden. Alle kommen aus der Position von Vereinzelung. Also als ich vor 2 Jahren das Gefühl hatte, ich muss irgendwas machen, dachte ich auch, ich bin der Einzige, dem es so geht. Und dann gab es so eine kleine Gruppe und dann haben wir uns gesagt, wir wollen eine Konferenz machen. Die hatten wir auch im Januar gemacht, letzten Jahres. Und dann mussten wir uns einfach irgendeinen Namen geben und haben uns halt netzwerkkritischer Journalismus genannt. Aber wir haben noch keine Rechtsform. Das ist so ein kleines bisschen so ein Findungsprozess.
Genau, aber ihr habt euch ja genau aus diesem Gedanken eigentlich gegründet. Also ihr wart vereinzelt in eurem Frust über den deutschen Journalismus oder Teile des deutschen Journalismus, habt euch zusammengeschlossen und versucht jetzt aus dem Kollektiv rauszuagieren, was natürlich immer noch mehr Kraft gibt, als eben vereinzelt zu arbeiten.
Genau, und ich merke auch immer wieder, also auf der Konferenz und auch ansonsten, wie unglaublich viel Dankbarkeit es gibt von KollegInnen, die sagen, hey, also ich bin so froh, dass es euch gibt, ne? Ich sehe das genauso, ich dachte, ich bin der Einzige, ich habe mich nie getraut.
Ganz genau. Ja, ich glaube, dass dieses Stichwort vernetzen und daraus Kraft schaffen ist ein gutes Schlusswort. Mit den Gedanken wollen wir den Podcast beenden und müssen es auch, weil die Zeit vorbei ist. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du mit mir über die deutschen Medien und ihr teilweise Versagen bei der Nahostberichterstattung beziehungsweise bei der Korrektur dieser Berichterstattung geredet hast.
War mir eine Freude.
Vielen Dank dir. Tschüss.
Danke. Ciao.